Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene, der also auch im Losungsbüchlein steht, an den ich mich persönlich relativ selten halte, wenn ich irgendwo zu predigen habe. Und bei diesem Text war es so, dass ich mich eigentlich ganz gerne ein bisschen davor gedrückt hätte, aber irgendwo bin ich nicht ausgekommen und musste diesen Text dann doch wählen und mich damit beschäftigen und gebe Ihnen die Gedanken, die mir dabei gekommen sind, heute weiter. Der Text findet sich im Johannesevangelium im 12. Kapitel und greift genau dieses Bild auf, das eben in dem Lied auch vorgekommen ist. Bitte Sie, sich zur Verlesung zu erheben. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Griechen. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Bei Luther steht einfach sehen. Wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus sagte es Andreas und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. Soweit dieser Text. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Stunde ist gekommen. Können Sie sich an Situationen in Ihrem Leben erinnern, wo für Sie die Stunde gekommen ist? Jene Zeit, in der Erwartung in Erfüllung übergegangen ist. Dieser Moment, in dem sich für Sie die Welt aufgetan hat. Ich kann mich gut erinnern, dass es bei mir mehr noch als die haarscharf bestandene Matura, ganze Weile her, dass es bei mir der Moment war, an dem ich meinen Führerschein in die Hand gehalten habe. Von Stund an durfte ich ein Fahrzeug lenken. Ich besaß zwar noch kein eigenes, aber das war egal. Die Welt der freien Fahrt für freie Bürger, die stand mir offen. Für manchen anderen mag die Stunde gekommen sein, als er den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gewagt hat. Für eine andere mag es der erste offizielle Auftritt auf den Brettern, die Welt bedeuten, gewesen sein. Und für zwei Liebende vielleicht der große Tag der Hochzeit. Die Stunde ist gekommen, wo Erwartung in Erfüllung übergegangen ist. Ganz Österreich fiebert natürlich, wenigstens wenn es nach den Medien geht, der großen Stunde entgegen, wenn der Song Contest in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Ich müsste ehrlich gesagt erst einmal nachschauen, wann das überhaupt ist. Also am 23. Mai wird es soweit sein. Noch viel Zeit für Vorfreude. Aber irgendwann ist dann die große Stunde gekommen, wo sich dann zeigen wird, wie Österreich abschneiden wird. Ja, so gibt es viele Situationen, die man noch aufzählen könnte. Für Jesus war auch die Stunde gekommen. Er sagt das selbst so. Aber ehe wir nach Gründen und nach auslösenden Faktoren fragen, ehe wir schauen, was sich eigentlich jetzt von Erwartung in Erfüllung gewandelt hat, da lohnt es sich zurückzuschauen auf die Situationen, in denen Jesus Stunde offensichtlich noch nicht gekommen war. Und der Evangelist Johannes, der thematisiert das ganz ausdrücklich. Da war zum Beispiel die Hochzeit zu Kana. Maria hat ihren Sohn gebeten, sich des Problems anzunehmen, dass da der Wein ausgegangen war. Das war natürlich sehr peinlich, aber wenn man weiß, dass jüdische Hochzeiten eine ganze Woche gedauert haben und dass Menschen von überall hergekommen sind und mitgefeiert haben, es konnte schon einmal passieren. Ich weiß auch nicht, was Maria eigentlich erwartet hat von Jesus. Konkret. Sollte er etwa aus den eigenen Vorräten etwas holen und beisteuern zum Fest? Oder hat sie tatsächlich damit gerechnet, dass er irgendetwas Mirakulöses, irgendetwas Wunderbares tun würde? Wie auch immer, Jesus hat zunächst sein Eingreifen abgelehnt. Mit den Worten, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im Zusammenhang mit einem anderen Fest betonte Jesus wieder, dass seine Zeit, seine Stunde noch nicht gekommen sei. Johannes berichtet davon im 7. Kapitel seines Evangeliums. Das jüdische Laubhüttenfest stand vor der Tür. Da sagten Jesu Brüder zu ihm, du solltest nicht hierbleiben, sondern nach Judäa gehen, damit deine Anhänger dort die großen Taten zu sehen bekommen, die du tust. Wenn jemand bekannt werden möchte, versteckt er sich nicht. Wenn du schon solche Taten vollbringst, dann sorge auch dafür, dass alle Welt davon erfährt. Denn nicht einmal seine Brüder schenken ihm Glauben. Jesus sagte zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Für euch dagegen passt jede Zeit. Euch kann die Welt nicht hassen, aber mich hasst sie, weil ich als Zeuge gegen sie bestätige, dass ihr Tun böse ist. Zieht doch ihr zu diesem Fest hinauf. Ich gehe nicht zum Fest, weil meine Zeit, meine Stunde noch nicht da ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Natürlich, die Brüder wollten Jesus provozieren, aber ihre Argumentation, die ist nicht von der Hand zu weisen. Wer bekannt werden möchte, der versteckt sich nicht, sondern präsentiert sich der Öffentlichkeit. Hat er nicht selbst einmal gesagt, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen sollte, sondern auf einen Leuchter, damit es alle sehen? Warum schreckte Jesus davor zurück? Warum schien für ihn die Stunde nicht gekommen zu sein? Das Laubhüttenfest hätte die ideale Bühne geboten, war es doch das fröhlichste aller Feste. Tatsächlich ist Jesus dann auch auf dieses Fest gegangen, das kann man also dann im Johannesevangelium lesen, zunächst allerdings im Verborgenen, dann hat er aber ganz öffentlich im Tempel gelehrt und er ist schließlich sogar mit einer Aktion in Erscheinung getreten, indem er am Höhepunkt des Festes, als man Wasser über die Tempelstufen fließen ließ, als Zeichen des göttlichen Segens und der erhaltenen Fülle, da hat Jesus in die feiernde Menge gerufen, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften steht es, aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. War nun doch die Stunde gekommen? Jedenfalls hat diese Aktion heftige Debatten unter den Festgästen ausgelöst. Die Obrigkeit hat sich indes darauf vorbereitet, Jesus aus dem Weg zu räumen. Es ist wieder einige Zeit verstrichen, bis Jesus nun, jetzt sind wir bei unserem Predigttext, ausdrücklich sagt, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Was war inzwischen geschehen seit jenem Laubhüttenfest? Hatte die Fangemeinde die kritische Masse erreicht? Musste die Obrigkeit angesichts der vielen Sympathisanten ihre Pläne aufgeben, Jesus zu beseitigen, um nicht für neue Tumulte zu sorgen? Immerhin haben die Menschen Jesus einen triumphalen Empfang vorbereitet, als er in Jerusalem einzog. Alte Prophetenworte, die den Messias ankündigten, machten die Runde. Gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Ganz schön provozierend. Die Menschen schienen bereit zu sein für die große Stunde. Und noch etwas ist geschehen, was diese Stunde zu einer ganz besonderen zu machen schien. Griechen wollten gerne Jesus sehen. Eine Szene, die sich vermutlich im Tempelbezirk, im sogenannten Vorhof der Heiden, ereignet hat. Jesus hat da vielleicht gesprochen, öffentlich gesprochen und die Griechen haben sich dann durch Vermittlung zweier Jünger, die auch griechische Namen trugen, also das schien ihnen irgendwie eine ganz gute Vermittlung zu sein, sie wollten gerne eine Audienz bei Jesus haben. Auch hier schien sich etwas zu erfüllen, was die Propheten vorausgesagt hatten. Die nicht-jüdischen Völker würden zum Heiligtum kommen und nach dem Messias fragen. Bei Jesaja, wir haben es in der Schriftlesung bereits gehört, heißt es, wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais, gemeint ist der Nachkomme Jakobs, Davids, den man als Retter und König erwartete, wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. War diese Zeit nun nicht gekommen? Und was macht Jesus? Er verweigert die Audienz. Hat er die Zeichen der Zeit nicht erkannt? Oder hat er ganz im Gegenteil ein großes Gefahrenzeichen erkannt? Beinahe unvermittelt sagt er, Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das klingt wie ein Themenwechsel. Das klingt, als würde er ausweichen. Und dieses ganze Thema, dass da Menschen nach ihm fragen, ignorieren. Für Jesus ist es gerade Ausdruck dafür, dass er beim Thema, bei dem von ihm von seinem Vater aufgegebenen Lebensthema bleibt. Jesus hat hinter all den Situationen, in denen man ihm die große Bühne offeriert hat, die große Versuchung Satans gesehen, die schon in der Versuchung in der Wüste eine wesentliche Rolle gespielt hatte. Du kannst doch aus Steinen Brot machen. Und wenn du dann später aus 5 Broten und 2 Fischen Speise für 5000 machst, dann hast du die Menschen für dich gewonnen. Und so kam ja auch, als Jesus dann die 5000 speiste, da wollten sie ihn zum König ausrufen. Und er musste sich in die Berge zurückziehen, um das Schlimmste zu verhindern. Auch dieses Ansinnen seiner Brüder, zeige dich doch in der Öffentlichkeit, war in Wahrheit eine satanische Versuchung. Der Sprung von der höchsten Zinne des Tempels wäre ein Schauwunder gewesen, das hätte die Massen begeistert. Und Brot und Spiele haben schon immer Wirkung gezeigt. Und schließlich das Auftreten der Griechen. Die Welt schien offen zu stehen für Jesus. Alle Reiche dieser Welt, für Gottes Reich. War das nicht der Anfang? Durfte man diesen Schritt in die Internationalisierung der frohen Botschaft noch aufhalten? Um Gottes Willen? Aber genau das ist ja der springende Punkt in der Versuchungsgeschichte gewesen. Satan will Jesus von Gottes Willen abbringen und ihm seinen Willen aufzwingen. Der Preis wäre gewesen, vor Satan niederzufallen und ihn anzunehmen. Nein, mit dem Bild vom sterbenden Weizenkorn verfehlt Jesus das Thema nicht. Er bleibt vielmehr beim Thema. Dieses Thema ist allerdings kein einfaches. Vor allem ist es ein unangenehmes, spätestens dann, wenn ich merke, dass ich da irgendwie mit hineingezogen werde. Aber auch hier wieder der Reihe nach, das Bild als solches leuchtet unmittelbar ein. Aus einem in die Erde gesäten Weizenkorn wächst ein Halm mit einer Ehre, die eine Vielzahl von Weizenkörnern trägt. Wenn es nicht in die Erde gesät wird, bleibt es allein. Was bedeutet das aber nun auf Jesus übertragen? Was will er uns sagen über seine Mission? Was heißt in seinem Fall allein bleiben? Um ein Sympathiewort unserer Tage aufzugreifen, Jesus war es, um Nachhaltigkeit zu tun. Hätte er dem Verlangen der Massen nachgegeben, ihn zum König zu machen? Hätte er dem Drängen seiner Brüder nachgegeben, sich auf dem Fest öffentlich in Szene zu setzen? Hätte er schließlich dem Wunsch der Griechen nachgegeben, ihn zu sehen? Dann hätte er wohl auch etwas bewirkt, natürlich. Ich bin überzeugt, er wäre mit Sicherheit ein besserer, ein gerechterer König gewesen als Herodes. Er hätte dem Fest mit einer Sprungshow zu einem glanzvollen Höhepunkt verholfen, keine Frage. Und er hätte auch den Griechen ein paar lehrreiche Dinge wieder auf den Heimweg geben können, weisere Worte als die von Aristoteles, Platon und Co. So wie ein einzelnes Weizenkorn natürlich auch einen Nährwert hat, allerdings einen sehr begrenzten, so hätte die Lehre Jesu, hätten seine Zeichen einen gewissen Nährwert gehabt und einzelnen Menschen wäre geholfen gewesen und wurde ja immer wieder auch geholfen. Und das hätte Jesus ganz gewiss auch Glanz verliehen, es hätte ihn verherrlicht. Aber Jesus wollte erstens, dass der Vater, der Name des Vaters verherrlicht werde durch ihn. Und wenn er selbst verherrlicht würde, dann sollte es auch zur höheren Ehre Gottes dienen. Und er wollte, dass den Menschen nachhaltig geholfen werden sollte. Den Juden, die auf den Messias warteten. Den Griechen, die mit der Performance ihrer Götter wohl auch nicht immer ganz glücklich waren und die sich deshalb für den Gott der Juden interessierten. Deshalb durfte das Weizenkorn nicht allein bleiben, weil es so nur eine begrenzte Wirkung hätte zeigen können. Deshalb musste das ihm innewohnende Leben vervielfältigt werden. Und das ging nur, indem das Weizenkorn starb. Wir werden ja in den verbleibenden Märztagen das Leiden und Sterben Jesu vielfach bedenken. Wir werden es spätestens zu Ostern wieder hören und auch gebührend feiern, dass die Auferstehung oder besser die Auferweckung Jesu seine Nachhaltigkeitsmission komplettiert. Jesus wird ausdrücklich als der Erstgeborene von den Toten bezeichnet, der aber unzählige Nachgeborene mit sich bringen wird. Die reiche Frucht, die aus dem in die Erde gelegten Weizenkorn erwächst. Jesus allein hätte wohl einiges bewirkt. Er hätte mit Sicherheit seinen Platz unter den Großen der Weltgeschichte gefunden, auch ohne die Kreuzigung. Er würde bis heute Menschen inspirieren, seinen Worten gemäß zu leben, die man selbstverständlich in jedem guten Zitate-Lexikon finden würde. Mit seinem Sterben und seiner Auferstehung ist aber etwas unvergleichlich Größeres geschehen. Menschen tragen das gleiche göttliche Leben in sich, werden von demselben Geist getrieben, der Jesus getrieben hat. Und diese Menschen machen es noch viel mehr Griechen möglich, Jesus zu sehen und kennenzulernen. Ein alter Christushymnus, den Paulus im 1. Timotheusbrief aufgreift, sagt es so: In der Welt erschienen als schwacher Mensch, im Himmel in seiner göttlichen Würde bestätigt, so wurde Christus den Engeln gezeigt und den Völkern der Erde verkündet. Den Völkern der Erde verkündet von Menschen, die bereit waren und bereit sind, ihr Leben zu verlieren, es an Gott zu verlieren. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich muss bekennen, dass mir dieses Bild von dem in die Erde gesenkten Weizenkorn zu schaffen macht. Nicht in, sagt man, botanischer Hinsicht, spricht man da von Botanik auf, oder in landwirtschaftlicher Hinsicht, jedenfalls. Da ist es ein ganz natürlicher Vorgang, von dem wir profitieren, indem Nahrung produziert wird für viele Menschen. Ich habe auch kein wirkliches Problem damit, dass Jesus sich selbst als dieses Weizenkorn bezeichnet hat. Sein Sterben ist einzigartig und es kommt uns zugute und bringt uns Leben. Aber wenn es darum geht, mich selbst in diesem in die Erde gesenkten Weizenkorn wiederzufinden? Gewiss, der große Völkerapostel Paulus konnte mit fester Stimme sagen, ich sterbe täglich. Und im Hinblick auf seinen Dienst und den seiner engsten Mitarbeiter schrieb er einmal, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Das war Paulus, seine Mitarbeiter. Aber ich? Bin ich bereit zu sterben, täglich zu sterben, dem Tod ausgeliefert zu werden, wie es Paulus formuliert hat? Wenn ich es genau bedenke, ist nicht jedes aufrichtig gebetete Vater unser mit einem Stück Sterben verbunden? Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann muss doch damit die Bereitschaft verbunden zu sein, den eigenen Willen zurückzustellen, eigene Wünsche, Vorhaben, Pläne zu begraben. Ist nicht jede Hinwendung, jede Zeit, die wir für Menschen aufwenden, Verzicht auf Eigenzeit? Ist nicht jeder Euro, den wir einsetzen, um in dieser Welt etwas im Sinne des Reiches Gottes zu bewirken, Verzicht darauf, diesen Euro für etwas Schönes, Eigenes auszugeben? Ist nicht jede Zeit, die wir verwenden, eben Zeit, die wir vielleicht gerne für etwas anderes verwendet hätten, könnte das weiter fortsetzen. Das sind ja kleine, aber manche kleine Tode, die wir auch täglich sterben, wenn wir unseren Willen zugunsten des Willen Gottes zurückstellen. Kleine Tode, die aber nach Gottes Verheißung auch viele neue kleine Leben mit Wachstumspotenzial hervorbringen. Wirkungen der Auferstehung Jesu, die in unserem kleinen Leben und in unserer kleinen, bescheidenen Umgebung etwas bewirken können. Und wir müssen auch nicht mehr darauf warten, dass die Stunde irgendwann gekommen ist. Wir leben nicht 5 vor 12, wir leben 5 nach 12. Die Stunde ist bereits gekommen. Wir sind hineingenommen in diese Nachhaltigkeitskampagne, die Jesus gestartet hat mit dem Auftrag, geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Nachricht allen Völkern, damit viele Griechen Jesus kennenlernen können, damit Tod und Auferstehung Jesu weiterhin ihre nachhaltige Wirkung entfalten. Die Stunde ist gekommen. Jetzt